Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und heute der Erinnerung an den jüdischen Schriftsteller Ulrich Alexander Boschwitz, der, obschon eigentlich vor den Nazis gerettet, 1942 doch noch ihr Opfer wurde, vor den Azoren auf einem britischen Schiff, das von einem deutschen U-Boot torpediert wurde. Der Reisende, so heißt ein Roman des jüdischen Schriftstellers Ulrich Alexander Boschwitz, den es nunmehr erstmals auf Deutsch gibt, entdeckt und herausgegeben von dem Publizisten und Verleger Peter Graf. Er ist bei uns in der Lesart im Deutschlandfunk Kultur. Guten Tag, Herr Graf.
Schönen guten Tag.
Und ganz besonders freuen wir uns, dass Ruella Schachaf aus Israel ebenfalls im Studio ist. Sie ist die Nichte und nächste Verwandte von Ulrich Alexander Boschwitz. Welcome, Mrs. Schachaf.
Thank you.
Sie sind nach Deutschland gekommen, Frau Schaffach, haben am Wochenende einen Stolperstein für Ihren Onkel verlegt, vor seiner letzten Berliner Wohnung. Was bedeutet Ihnen jetzt dieser Besuch in Deutschland?
In many ways it's like coming back home. My mother came to Israel in 1933.
In vielerlei Hinsicht war das wie eine Art, nach Hause zu kommen. Meine Mutter ist 1933 nach Israel gekommen und sie hat ihre Heimat immer sehr vermisst, sich stark danach gesehnt und viele Erinnerungen damit verbunden. Und gewissermaßen ist es symbolisch, dass jetzt statt ihrer ich hierher komme.
Instead of her coming back home.
Was wissen Sie über Ihren Onkel, Frau Schaffach? Wie wurde in Ihrer Familie über ihn gesprochen?
In fact, I knew very little about him.
Tatsächlich wusste ich sehr wenig über ihn. Meine Mutter hat ihn verlassen, als er ungefähr 18 Jahre alt war, also seitdem haben sie sich nicht mehr gesehen. Und es gab relativ wenig Korrespondenz, aber es hing ein Porträt von ihm, das meine Großmutter, die Malerin war, gemalt hatte, immer bei uns an der Wand. Und so war er in seiner Abwesenheit immer sehr präsent. Was ich von ihm erinnere, ist, dass er ein sehr schüchterner, introvertierter und verträumter Junge war. Aber in seinen Büchern zeigt sich eine ganz andere Perspektive, überhaupt nicht verträumt.
Quite a different way of outlook, not dreamy at all.
Und wie hat die Familie über ihn gesprochen oder hat die Familie über ihn gesprochen? Did your family talk about him?
My mother talked about him with great love.
Meine Mutter hat immer voller Liebe von ihm gesprochen. Er war ja einen Monat, bevor ich geboren wurde, ertrunken. Und sie hat eigentlich immer um ihn getrauert. Sie sprach auch nicht wirklich viel darüber. Das war in Israel wie auch in Deutschland, dass die Leute nicht viel über diese Dinge gesprochen haben. Es war eine Zeit der Katastrophen. Und ich wusste zum Beispiel lange Zeit gar nicht, dass er Schriftsteller war. Also meine Mutter trauerte immer und sprach sehr liebevoll von ihm. Und so habe ich ihn im Gedächtnis, den ich ja nie getroffen habe, als einen sanften, unrealistischen, unpraktischen Träumer von der Perspektive. Aber als ich dann sein Buch las, auf Englisch, The Man Who Took Trains, auf Deutsch Der Reisende, da traf ich auf eine ganz andere Person.
The Man Who Took Trains, I met a quite different type of person.
1915 ist Ulrich Alexander Boschwitz geboren als Sohn eines jüdischen Kaufmanns und einer protestantischen Lübecker Senatorentochter. Er ist protestantisch erzogen worden. Das Jüdische spielte eigentlich keine Rolle. Peter Graf, gehört Ulrich Alexander Boschwitz also zu diesen deutschen Bürgern, die sich mit einem Mal als Paria ausgegrenzt, gebrandmarkt fühlten? Spürt man das auch in diesem Roman Der Reisende, diese Fassungslosigkeit?
Ja, unbedingt. Also die Hauptfigur in diesem Roman, Otto Silbermann, ein vielleicht 50-jähriger Kaufmann aus Berlin, wird aus seiner Wohnung vertrieben und angstgetrieben wird er in der Folge des Romans eben relativ ziellos mit Zügen durch Deutschland reisen. Dieser Roman ist eine Begegnung mit den Menschen der Zeit. In diesen Zugabteilen begegnet er allen möglichen Menschen, denen man begegnen konnte. Aber es ist auch ein innerer Monolog und der hat sehr viel mit ihm und seiner Herkunft zu tun. Und er fühlte sich natürlich diesem Land und dieser Kultur zugehörig, genauso wie sein Autor Ulrich Alexander Boschwitz.
Boschwitz verließ 1935 mit seiner Mutter Deutschland. Sie gingen erst nach Schweden. Wäre er nur dort geblieben, denkt man instinktiv, wenn man das Buch liest und von seinem Schicksal hört. Aber schließlich landete er in England, wurde dort nach Kriegsausbruch als Enemy Alien interniert, nach Australien verschifft und 1942 auf der Rückreise wurde das Schiff von einem deutschen U-Boot torpediert und Ulrich Alexander Boschwitz ertrank mit hunderten weiterer Passagiere, wurde nur 27 Jahre alt. Sein Roman jetzt, Der Reisende, der war noch zu seinen Lebzeiten in England und in den USA erschienen. Dann gab es noch eine französische Ausgabe 1945. Warum, Peter Graf, nie eine deutsche?
Das kann ich natürlich nicht abschließend beantworten. Es gab Versuche, eben dieses Buch in Deutschland zu verlegen, ab den späten 50er Jahren. Heinrich Böll hat sich dafür eingesetzt, bei seinem damaligen Kölner Verlag, dem Mittelhaufe Verlag. Bei Fischer wurde man vorstellig. Aber es kam dann eben nicht zu einer Veröffentlichung. Möglicherweise war die Zeit noch nicht reif. Und danach wurde dieses Manuskript auch wieder vergessen. Es landete dann über Umwege im Exilarchiv der Nationalbibliothek in Frankfurt. Und eigentlich war es in gewisser Weise ein Zufall, dass ich dann aufmerksam gemacht wurde.
Da wollte ich Sie gerade fragen, wie sind Sie denn überhaupt drauf gestoßen?
Naja, es gibt eine kurze und eine lange Geschichte dazu. Die etwas längere ist, dass ich eben einen anderen Roman veröffentlicht hatte, der dann in Israel in hebräischer Übersetzung erschien. Und daraufhin bekam ich weitergeleitet von einem Literaturkritiker, von Avner Shapira, eben eine Mail von Roela. Und sie berichtete mir über ein Manuskript, das Manuskript des Reisenden, was eben in Frankfurt läge. Und das habe ich mir daraufhin eben 2 Tage lang angesehen.
Sie schreiben im Nachwort von Ihrer großen Beklemmung, ja Traurigkeit, als Sie das Manuskript gelesen haben, Peter Graf. Dachten Sie sofort, das muss bei uns erscheinen, dafür setze ich mich ein?
Ja, ich wusste sofort, das muss erscheinen. Aber ich wusste noch nicht genau, in welchem Zusammenhang. Und je häufiger ich drüber nachdachte und je klarer wurde mir, dass es eigentlich in einem großen Verlag erscheinen sollte, der die nötige Vertriebskraft hat und eben nicht in einem meiner beiden eigenen kleinen Verlage.
Wie war das, jetzt dieses Manuskript herauszugeben? Ihr Verdienst ist es, Peter Graf, also dass es diesen Reisenden von Ulrich Alexander Boschwitz überhaupt gibt. Die mussten das Manuskript auch lekturieren, ein Text, der über 70 Jahre gelegen hat. Was war das für eine Arbeit?
Ja, einer, der man mit bestimmtem Respekt begegnet. Das ist natürlich seltsam, wenn man auf einmal einen Text lektoriert und das Gegenüber, der Autor, fehlt und der Austausch. Aber ich habe dann gemerkt, es muss gemacht werden. Ich habe mich dann einfach auf meine Erfahrung der letzten 20 Jahre verlassen, habe gedacht, ja, wenn ich genug Respekt diesem Text entgegenbringe, dann wird das schon der richtige Weg sein, den ich da einschlage.
Reuela Schachaf, wie war es für Sie, dieses Buch zu lesen? Sie haben es vorhin schon kurz angedeutet, dass Sie da einen ganz anderen Onkel entdeckt hätten, als Sie eigentlich sich vorgestellt haben.
I'd like to say that saving my uncle from forgetfulness.
Ich möchte sagen, dass ich davon besessen war, dass mein Onkel nicht in Vergessenheit gerät. Das war sehr wichtig für mich. Ich hatte die englische Übersetzung gelesen und es war sehr schwer für mich, das zu lesen. Und zwar aus dem Grund, dass meine Mutter ganz ähnliche Erfahrungen gemacht hat, fast wie die des Reisenden. Und man muss verstehen, dass sie unter den Umständen damals als eine Art ideale, reine, arische Schönheit galt. Sie hatte aber klar zum Ausdruck gebracht, dass ihr Vater jüdisch war. Und als die Nazis dann an die Macht kamen, musste sie sich mit einem Mal verstecken. Also ein ganz anderes Leben haben. Meine Mutter, die aus einer sehr wohlhabenden Familie kam, hatte plötzlich das Leben eines Menschen auf der Flucht. Und ich weiß gar nicht, ob Ulrich das wusste, dass das alles so ähnlich war. Aber meine Mutter musste sich wirklich 1 bis 2 Monate lang wie eine Kriminelle verstecken. Und für mich war es wie ein Schock, das zu lesen, weil das eben auch die Erfahrungen meiner Mutter waren. Aber auch, weil Ulrich so dicht und eindringlich schreiben konnte. Es berührte etwas in mir. Es hatte so eine wirklich beängstigende Auswirkung, wie er schreibt. Und obwohl all das, was danach passiert ist, unvergleichlich war damit. Aber diese Atmosphäre der Angst konnte er so eindringlich darstellen, dass jemand, der ganz normal als Deutscher lebte, sich mit Deutschland identifizierte und so weiter, plötzlich nicht mehr geradeaus gehen konnte wie ein normaler Mensch, so wie es schien.
Cares walking on two legs, as it appears.
Waren Sie, Reuella Schaffach, nicht auch vielleicht zornig, dass dieses literarische Zeugnis, dieser Zeuge, Ihr Onkel, ja, so vergessen wurde in Deutschland?
I was not angry. I was sad.
Ich war nicht wütend, ich war traurig, ich war frustriert darüber, dass ich 30 Jahre lang versucht habe, Menschen in Israel für dieses Buch, für sein Werk zu interessieren. Und keiner war interessiert, bis ich dann Avner Shapira, den Journalisten von Haaretz, traf, der mir dann geholfen hat, Kontakt zu Peter Graf herzustellen. Und dass das funktioniert hat, das ist für mich wie eine Art Auferstehung, weil es auch so wichtig für Ulrich war. Er war ebenfalls besessen von seinem Schreiben.
He was also obsessed with his writing.
Man hat diesen Roman Der Reisende, als er letztes Jahr bei uns erschien, zu Recht als Sensation gefeiert, als ja vergessene Flaschenpost der Exilliteratur Peter Graf. Wir haben natürlich jetzt mittlerweile doch eine große, weitreichende Tradition von Exilliteratur. Wie würden Sie denn den Rang dieses Romans einschätzen? Wie steht er in dieser Reihe?
Ja, ich denke, er ist alleine deshalb, weil es die früheste literarische Auseinandersetzung mit den Ereignissen der Novemberpogrome ist, ein bedeutendes literarisches Dokument. Und es ist aber auch ein unglaublich gut geschriebener Roman, der heute noch zu uns spricht, in einer Eindringlichkeit, die wirklich atemberaubend ist. Das war ein überaus großes schriftstellerisches Talent. Und im Herbst können wir zum Glück seinen ersten Roman entdecken, Menschen neben dem Leben. Ein Berlin-Roman zur Zeit der Inflation. Auch da wird man sehen, bei einer ganz anderen Thematik, das ist eine Stimme in der deutschsprachigen Literatur der Zeit, die wirklich eine Bedeutung hat und die, denke ich, dauerhaft seinen Platz in der Literaturgeschichte finden wird.
Und dieses Buch wird auch wieder unter Ihrer Federführung erscheinen
im September.
Darauf können wir uns freuen. Jetzt sollte man unbedingt Den Reisenden lesen. Das ist der Roman von Ulrich Alexander Boschwitz. Es gibt ihn jetzt erstmals auf Deutsch im Klett-Cotta Verlag mit 303 Seiten zum Preis von 20 Euro. Peter Graf hat ihn herausgegeben und das Nachwort dazu geschrieben. Herr Graf, vielen Dank für Ihren Besuch.
Vielen Dank.
Und herzlichen Dank auch an Reuella Schachaff. Alles Gute Ihnen. Es war wunderbar, dass Sie bei uns waren. Thank you for coming to us.
Thank you for asking me to join you.
Und bei diesem Gespräch hat uns Marei Amir mit ihrer Übersetzung geholfen. Auch ihr besten Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Ich bin Lena Gorelick und das Buch meines Lebens ist definitiv ein Buch von Astrid Lindgren. Und wenn ich mich für eins entscheiden muss, würde ich tatsächlich, glaube ich, Ferien auf Salkdruckern nehmen, was interessanterweise sie ja erst als Drehbuch geschrieben hat und dann als Buch, was ich aber meine ganze Kindheit nicht wusste und auch viele Jahre nicht wusste. Und das ist ein Buch, das ich immer noch lese. Und zwar lese ich es jedes Mal, wenn ich krank bin, lese ich Ferien auf Salkdruckern. Und es gibt nichts, was einen besser tröstet als das Buch. Und zwar, weil es gar nicht zum Trösten gedacht ist, weil da alle Gefühle und was Literatur ja kann oder können sollte, ist Gefühle in Menschen wecken und sie durcheinander bringen und sie zum Weinen, zum Lachen bringen. Und ich glaube, dieses Buch ist das, an dem sich die Gefühle am dichtesten treffen. Also da wird gleichzeitig geweint und gelacht. Da darf jedes Kind und auch jeder Erwachsene darf Gefühle haben. Die gehen durch alle Gefühlswelten, die es gibt. Also mir fallen 1000 Emotionen ein. Und ich glaube, es gibt keine Landschaft, also keine literarische Landschaft, die ich mir je so plastisch vorgestellt habe, wie diese Insel Salkdruckern. Und ich habe das so genau vor Augen, als wäre ich da heute gewesen. Und ich weine immer noch an denselben Stellen und ich lache immer noch an denselben Stellen, obwohl ich weiß, wann der Witz kommt. Und diese Art von Menschlichkeit, die haben selten Bücher in mir geweckt.
Das Buch meines Lebens für die Schriftstellerin Lena Gorelick ist das definitiv der Astrid Lindgren-Klassiker Ferien auf Salkdruckern. Lena Gorelicks letztes Buch hat übrigens auch Kinder als Helden. Mehr Schwarz als Lila heißt ihr Roman, ist bei Rowohlt Berlin erschienen. Und wir stellen jetzt hier in der Lesart die innere Ruhe auf eine besondere Krimi-Zeit ein. Heute Abend um exakt 22.03 Uhr startet hier im Deutschlandfunk Kultur die Wiederholung einer Reihe von Kriminalhörspielen nach den Romanen des französischen Autors Jean-Claude Isaut. An 6 Abenden, immer montags bis 19. August, reisen wir ins spannungsgeladene Marseille. Und der beste Reiseführer dafür ist der Kritiker und Herausgeber Thomas Wörtje, unser Experte auch für alles Kriminelle. Er ist im Studio. Hallo.
Hallo und schönen guten Morgen.
Sie waren es, Thomas Wörtje, der diesen Jean-Claude Isaut überhaupt entdeckt und seine Bücher nach Deutschland gebracht hat. Wie kam es denn dazu?
Ja, durch einen glücklichen Zufall. Ich hatte 1998 angefangen, mein Programm Metro mit dem Unionsverlag vorzubereiten als Herausgeber. Ich wusste natürlich, Jean-Claude Isaut ist in Frankreich gerade das ganz große Ding, 1995 total Geops erschienen. Und ich dachte eigentlich, der müsste schon längst in deutschen Verlagshänden sein, und telefoniere so mit meinem Pendant bei Gallimard, der Série Noire, der Herausgeber Patrick Reynal, und frage so nebenbei noch so, wir haben über ganz andere Sachen geredet, so als wie ist das Wetter, so gefragt, und übrigens, wer macht bei uns eigentlich den Isaut? Und da kam aus dem anderen Ende des Telefonhörers kam Geräusche und dann war klar, ich muss zuschlagen. Und wurde dann ja auch ein Riesenerfolg.
Wer ist dieser Autor? Was ist sein Profil?
Jean-Claude Isaut ist leider sehr früh gestorben, ist 2000 schon gestorben, war erst Journalist lange Zeit, autodidaktischer Mensch mit einem Hintergrund Spanisch-Italienisch, hat dann als Journalist, als Lokaljournalist sehr viel gearbeitet in Marseille, wurde wie jeder anständige Franzose mal Kommunist, ist davon durch Richtungskämpfe dann wieder abgekommen, sozusagen freischaffender Linker, hat dann sehr spät erst angefangen, tatsächlich Romane zu schreiben, hat vorher viel Lyrik gemacht, hat dann aber erst seit 1995 bis am Ende seiner Schaffenskraft 99 diese Trilogie, über die wir hier reden, die Marseille-Trilogie geschrieben und noch mindestens 3 kapitale andere Romane plus Kurz- und Prosa-Texte.
Wir sind jetzt mit diesen Romanen und den Hörspielen in Marseille der 1990er Jahre. Was ist das für eine Atmosphäre, die Isaut schildert?
Isaut schildert ein Marseille, das einerseits noch sozusagen das alte Marseille ist, also der alte Mittelmeerhafen, die Zentrale, zentraler Drehpunkt für Migration, für Güter und Menschen aus aller Welt, natürlich da auch mit hoher Kriminalität, ja immer ein berühmter Drogenhafen gewesen, Marseille. Andererseits ist es schon ein Marseille, wo die Verdrängung anfängt, die Gentrifizierung, wo Bevölkerungsschichten rausgedrängt werden in die Banlieues, im Norden Marseilles. Und wir haben aber über allem noch sozusagen das milde Licht von Marseille liegen, und wir haben die Düfte in den Straßen, wir haben die verschiedenen Küchen, wir haben die verschiedenen Sprachen, wir haben die verschiedene Musik, die überall tönt. Also es ist sozusagen ein melancholischer Abgesang auf ein Marseille, das so im Untergang begriffen ist.
Haben denn, Thomas Wörtje, denn die Stoffe mit den gesellschaftspolitischen Themen, die Sie jetzt angesprochen haben, aber auch da ihre Aktualität behalten? Meine Entwicklung ist weitergegangen und hat sich ja eher verschärft, oder?
Die Entwicklung hat sich deutlich verschärft, aber man muss sagen, dass Jean-Claude Isaut schon sehr seismografischen Blick auf die Sache hatte. Er hatte sehr früh kapiert, dass der Front National jetzt nicht nur eine ideologisch gefährliche Angelegenheit ist, sondern wenn er sich verbündet, was er ja nun auch getan hat, was weitergeht, also auch mit den Sicherheitskräften, mit Polizei, mit dem organisierten Verbrechen, mit den verschiedenen Sortierungen von Mafia, mit profitgierigen Investoren, wo es um Immobilien natürlich geht, dass da ein sehr, sehr gefährliches Ding entstehen wird. Und er hat das sehr genau und sehr kritisch angeguckt und hat da sehr klare Positionen bezogen.
Wie würden Sie denn so die literarischen Qualitäten von Jean-Claude Isaut einschätzen?
Isaut hat immer sehr zum Beispiel an Albert Camus die schlichte Schönheit von Prosa gelobt. Und genau das ist, was er macht. Er hat ein unglaubliches Händchen dafür und ein unglaubliches Talent, Atmosphären zu machen, eben die Dinge riechbar und sehbar und hörbar zu machen und seine Figuren sehr sensibel und eindringlich zwischen Poesie, zarter Poesie und knallhartester Gewalt sozusagen oszillieren zu lassen, das ist schon ganz großartig und ziemlich einmalig in der französischen Literatur.
Und Musik spielt auch eine Rolle, ne?
Musik tönt aus jeder Seite. Die drei Titel sind alle Musiktitel, Total Cheops, das ist ein Rap-Song von IHM. Chouamo, der zweite Teil, das kommt von Miss Massilia Sound System, das ist eine Reggae-Band, die auf Okzitanisch singt. Solea ist natürlich von Miles Davis, Sketches of Spain. Und die Bücher stecken also von Tausenden von Musikbeispielen. Wir haben irgendwann mal eine kleine Playlist noch dran gehängt.
Jetzt haben Sie die drei Titel der Hörspiele schon genannt, dreimal zwei Teile. Mit Total Cheops geht's heute los. Dieser Titel soll ein Slang-Ausdruck sein für knietief in der Scheiße stecken. Was hören wir denn da, Thomas Wörtje?
Da hören wir erstmal natürlich diese Art von Musik, diesen Marseille-Rap. Aber es geht tatsächlich darum, wie Fabio Montai, der Held von Iso, sich allmählich knietief in die Scheiße buddelt. Denn in diesem ersten Buch ist er noch Flic, also Flic banlieue im Norden, wird aber durch seine eigene Vergangenheit und durch zwei Gangsterfreunde von früher und seiner wunderbaren Geliebten Lol tief in den heutigen Schlamassel gezogen.
Vielen Dank, Thomas Wörtje. Er hat uns Jean-Claude Iso vorgestellt. Ab heute Abend senden wir die hauseigenen Produktionen von drei jeweils zweiteiligen Kriminalhörspielen im Programm von Deutschlandfunk Kultur. Jeden Montag bis zum 19. August die ganze Staffel sozusagen als Fest für alle Krimi-Fans. Immer um kurz nach 22 Uhr oder jederzeit natürlich online unter www.deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da haben wir jetzt ein neues Buch einer großen französischen Dame auf dem Tisch. Hélène Cissou ist Jahrgang 1937, eine hochdekorierte Femme de Lettres, Philosophin, Feministin mit einem gewaltigen Werk auch von Romanen, Theaterstücken und Essays. Jetzt gibt es etwas Neues von Hélène Cissou. Meine Homer ist tot. Und unsere Kritiker im Studio ist Maike Albart. Das ist ein Tagebuch in ganz eigener Sache, Frau Albart. Was für eins denn?
Es ist das Buch einer Trauernden. Hélène Cissou steht ihrer Mutter 3 Jahre lang bei und geht dann für die letzten Monate ihres Lebens, die Mutter ist schon über 100, zu ihr nach Hause, nach Arcachon und lebt mit ihr und verfolgt diese Phase zwischen Leben und Tod. Sie gehört nicht mehr richtig dem Leben, aber kann den Tod noch nicht erreichen. Cissou nennt das Lethe, die sich ungeheuer ausdehnt, also der Lethefluss aus der Antike. Und es ist ein sehr ungeschönter Text und gleichzeitig hochpoetisch, weil sie eben diesen Horror auch des Altwerdens in den Blick nimmt und aber mit einer ungeheuren Hingabe und Liebe sich um diese Mutter kümmert.
Und was hat es mit dem Titel auf sich? Meine Homer, da steckt die Mutter drin, La Mer, aber auch Homer, wie man den griechischen Epos-Urvater auf Französisch schreibt.
Das ist es genau. Die Mutter ist der Beginn von allem. Das ist so ein bisschen die Ausgangsthese. Und diese Mutter, Eve heißt sie, war nun auch noch Hebamme. Also sie hat ganz buchstäblich vielen Kindern auf die Welt geholfen. Es sind auch eingelassen in das Buch Auszüge faksimiliert aus Heften, die Mutter geschrieben hat. Und auch das berührt dann Hélène Cissou sehr stark, weil sie eben so intim auch mit ihr befasst ist. Aber Homer ist ja auch der Anbeginn des Erzählens, die Muttersprache von der Mutter gespendet und gemeinsam durchleben diese beiden Frauen, Mutter und Tochter, eine Art Odyssee. Also den Weg in das Reich des Todes eigentlich, den sie gemeinsam beschreiten. Und es ist aber trotzdem ein ungeheuer, auch harter und witziger Text in manchen Momenten, weil sie das ganze Leben Revue passieren lässt und auch die Komik dieser Situation. Sie spricht zum Beispiel von der Quiek- und Quietschphase der Mutter zulässt. Und das macht es überhaupt erträglich. Das hat mir sehr imponiert, auch während der Lektüre.
Ich meine, wenn man sich vorstellt, die über 70-jährige Hélène Cissou quartiert sich bei ihrer über 100-jährigen Mutter ein. Ich meine, so diese Sterbebegleitung stellt man sich eigentlich auch nur als tief traurig, deprimierend vor.
Aber das ist es nicht. Und da, glaube ich, können wir sehen, dass Hélène Cissou eben eine große Intellektuelle ist, die eine eigene Sprache hat und die sich diesem Prozess mit ihrem Denken entgegenstellt. Und das macht, glaube ich, auch das absolut Fesselnde und Überraschende dieses Buches aus. Denn es ist nicht nur so ganz naturalistisch geschildert, wie es der Mutter jetzt geht, die wirklich sehr leidet. Die war bis über 95 noch ganz aktiv und hat ihre Tochter begleitet auf Reisen. Und nun kann sie nicht mehr liegen. Sie kommt dann in ein Krankenbett mit so einem Gitter. Und auch da reflektiert Hélène Cizou dann immer über diese Wörter, die Begriffe. Und sie schildert, wie sie zum Beispiel mit einer Papierschere die Hautfetzen abschneiden muss, dieser wundgelegenen Mutter. Und dass es so Blutbeulen gibt, die sie dann erinnern an ein Pied Noir, also die Algerier-Franzosen, die dann nach Frankreich gekommen sind. Und da schimmert dann auch gleich die Geschichte der Mutter mit. Denn es ist eine jüdische Familie und die Mutter ist eigentlich aus Nordbrück gekommen und kam dann nach Frankreich, dann nach Algerien. Also hat so auch eine Exilgeschichte hinter sich. Und all das fließt ein. Und daraus entsteht eben so etwas ganz Produktives. Und es ist auch der Versuch, das zu überwinden, diese Art von Verlust.
Reflektiert sie denn diesen literarischen, diesen Schreibprozess auch während der Aufzeichnung, auch als Schriftstellerin?
Ja, das ist ja für sie ganz typisch. Sie ist ja aus der Schule des Poststrukturalismus eine der Begründerinnen dieses großartigen Universitätsinstituts, das jetzt heute Saint-Denis ist. Das ist die Universität Nummer 8, heißt sie inzwischen, wo sie auch eben mit Derrida und Deleuze und vielen anderen gearbeitet hat. Und das ist so ihre Eigenart, das immer wieder auch zu brechen. Und das macht es insgesamt dann auch für den Leser so aufregend. Da hakt man ja selber immer wieder fest und fragt sich, wie schildert sie das denn nun? Und ja, das hat mich wirklich in den Bann geschlagen. Und gleichzeitig ist es nie etwas Süßliches, obwohl sie immer sagt, sie ist in ihre Mutter verliebt und die Mutter ist der Kern auch ihres eigenen Wesens. Und dann wird es auch immer noch gebrochen durch die eigenen Kinder. Mhm. Also es gibt einen erwachsenen Sohn und eine erwachsene Tochter, die auch ganz klar sagen, du kannst das jetzt nicht noch endlos weitermachen. Wir müssen da eine Lösung finden.
Jetzt haben Sie, Maïgal Bart, schon den Rang dieser Hélène Cizou beschrieben. Sie ist in Frankreich natürlich als Autorin eine Institution, eine als intellektuelle Persönlichkeit. Und da fragt man sich natürlich wirklich, wie so eine herausragende Geistesfrau jetzt über dieses allerpersönlichste tragische Erlebnis schreibt, was für eine Sprache sie dafür findet.
Die Sprache ist das Zentrale. Die Art der Annäherung immer in so kleinen Schüben, indem sie sich über diese Mutter beugt, aber dann auch mit Bildern, die sehr packend sind. Sie sagt zum Beispiel, ich esse die Sonne, wenn ich Maman den Namen ausspreche, oder wir sind in diesem dunklen, kalten Loch, das sich unendlich ausdehnt und noch viel, viel größer ist, als ich es jemals hätte annehmen können, oder dass diese Odyssee so ein Zementtunnel sei. Das sind Bilder, die prägen sich so ein, die vergesse ich auch nicht mehr. Und dadurch schafft sie es, das in so etwas Ästhetisches zu überführen. Und das ist, glaube ich, der Clou dieses Buches.
Meine Homer ist tot. Der Roman oder das Tagebuch von Hélène Cizou. Jetzt auf Deutsch in der Übersetzung von Claudia Simmer im Wiener Passagenverlag erschienen. 208 Seiten kosten rund 25 Euro. Maïgal Bart hat uns das Buch vorgestellt. Schönen Dank dafür. Ihre Rezension mit allen bibliografischen Angaben steht auch online unter www.deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Ich bin des Lebens nun mehr müde.
Ich bin des Lebens nun mehr müde.
Ich alle Liebe, alles Trübe, vergeht es mir aus meiner Trübe. Ich alles Lebens nun mehr müde.
Ich alle Liebe, alles Trübe,
ich alle Liebe, alles Trübe, vergeht das alle Liebe, alles Triebe, vergib mich nicht auf weiter Flur.
Du nichtsnutziger, talentfreier Versager, du!
Okay, jetzt beruhig dich mal.
An Selbstüberschätzung leidender Loser mit der Fähigkeit eines minder bemittelten Einzellers.
Schatz, bitte, ich hab doch nur
ein... Du wolltest was? Mich vor versammelter Mannschaft blamieren?
Das tut mir leid, wenn
ich... Kann mir beweisen, dass mein einfältiger Ehemann zu dämlich ist, beim Betriebsausflug sein Marmeladenbrot klettert...
Okay, jetzt reicht's.
So, was soll das? Wozu jetzt die Schere, du elender Voll... Sag mal, was fällt denn dir ein, du...
Na? Na, was wohl fällt mir ein? Ich schneide dir das Wort ab.
Lass das gefällig...
Oh.
Ich sag dir eins, ich mach... Du, komm, morgen... Ich hab dir...
Das macht Spaß.
Straßenkritik.
Hallo, mein Name ist Florian Neger und ich empfehle das Buch Candide oder der Optimismus von Voltaire, weil Voltaire mit viel Witz und viel Ironie sich kritisch zu den damaligen Gesellschaften und der Politik äußert. Das Buch verständlich und in einem sehr allgemeinen, gut geschriebenen Stil ist und auch zum Nachdenken anregt. Die Story von dem Buch ist quasi, dass der Hauptprotagonist Candide in einer Reihe von Verkettungen durch die Welt reist und diverse Sachen erlebt.
Aus Mainz kommen in dieser Woche unsere Straßenkritiker, auch Florian Nigger, der uns den Klassiker von Voltaire ans Herz legt, Candide oder der Optimismus. Bei C.H. Beck gibt es eine preiswerte Taschenbuchausgabe, 176 Seiten für nur 7 €. Übersetzt hat das Buch Ilse Lehmann. Und jetzt steht wie immer am Montag in der Lesart noch einmal akustische Literatur auf unserem Programm. Vorhin haben wir ja Hörspiele in eigener Sache vorgestellt und jetzt haben wir ein neues Hörbuch für Sie erspäht nach einem Roman von Martin Schneitewind. Das soll mal ein elsässischer Autor gewesen sein. Niemand kennt ihn merkwürdigerweise, nur die Schriftsteller Raoul Schrott und Michael Köhlenmeier behaupten wacker, dass es ihn gegeben hat und haben eben nun diesen Roman aus dem Nachlass ediert und übersetzt an den Mauern des Paradieses. Daraus wurde dann ein Hörspiel, das es jetzt als Hörbuch zu kaufen gibt und Andi Hörmann hat sich für uns diesen rätselhaften Paradiesmauern genähert.
Waren sich die Verfasser ihres Lügens denn nicht selber bewusst geworden? Oder gab es für sie eine Art der Fiktion, die jede Wirklichkeit als Wahrheit überstieg?
Die Frage nach Fakt und Fiktion ist das große Thema von An den Mauern des Paradieses, diesem Roman von einem gewissen Martin Schneitewind. Ob es den elsässischen Autor wirklich gab, ob er das Buch geschrieben hat oder ob das Ganze eine Erfindung des Herausgebers Michael Köhlmeier und des Übersetzers Raoul Schrott ist, das bleibt offen.
Aus ihren Mäulern stieg glühender Dampf. Ihre gegabelten Zungen spien Feuer, sodass der Baum des Lebens und die göttlichen Weingärten rings um den Ararat dahinsiechten.
Darauf gelobte Gott, seine rechte Hand, Adamu, zum Herrscher über die Erde zu erheben, wenn er Lothan besiegen könne.
Altorientalische Quellen der Genesis, der Mythos Arkadiens als Ort ländlicher Idylle, an dem Mensch und Tier glücklich miteinander lebten, sowie der Garten Eden. Große Mythenstoffe werden in dieser Geschichte neu verhandelt. Eine Geschichte, in der der Orientalist David Ostrich aus Toronto an dem Persischen Golf reist, um dort an einem Dammbau gefundene Tontafeln studieren zu dürfen. Im Gegenzug soll er die verschwundene Tochter des einflussreichen Bauleiters ausfindig machen. Ostrich begibt sich auf die Suche und verstrickt sich in ein Netz aus Machtkämpfen, psychologischen Abgründen und philosophischen Fragen nach Wahrheit und Wahrhaftigkeit.
Ich habe gehört, dass man bei den Bauarbeiten auf der Insel jüngst Tontafeln ausgegraben hat.
Der Dammbau der Electricity Development Infrastructure Node, kurz EDIN. Wissen Sie, EDIN ist der alte sumerische Begriff für die Ebene, in der sich der Garten von Gottes erstem Reich befunden hat, was geologisch durchaus Sinn ergibt.
An den Mauern des Paradieses beginnt als kafkaeske Detektivgeschichte, entwickelt sich zu einer archaisch-mystischen Dystopie, in der nichts Geringerem als der Entstehung der Menschheit nachgespürt wird. Aus der 335-seitigen Romanvorlage hat Regisseur Ulrich Lampen ein mystisches Hörspiel inszeniert, mit namhaften Sprechern. Katja Bürkle und Brigitte Hobmeier als Erzählerinnen und Felix Klare als Protagonist David Ostrich. Der als Stuttgarter Tatort-Ermittler bekannte Schauspieler legt in seine Stimme eine Mischung aus geheimnisvollem Spürsinn und weltgewandter Analyse.
Diese Seiten schildern die Wahrheit und stellen dennoch eine Chimäre dar. Eine Mischung von Dialogen, sich aufdrängenden philosophischen Überlegungen, Zitaten und Anekdoten. Es wechseln die Ebenen von einer Form in die andere, als könnte man sich dadurch entkommen oder Aufschluss über sich erhalten.
Dieses Hörspiel ist atmosphärisch dicht komponiert. Das liegt vor allem an der Musik von Georg Zeitblom. Mit subtiler Intensität von pulsierenden Synthesizer-Texturen, die hervorragend mit den verhandelten Ungewissheiten harmonieren. Z. Selbstreflexion und Fantasie treffen an den Mauern des Paradieses aufeinander. Letztendlich fragt man sich, nicht nur beim Zuhören, wo positionieren wir uns zwischen Fakt und Fiktion? Dieses hörenswerte Hörspiel liefert keine konkreten Antworten, lässt uns aber darüber nachdenken.
Es sind Rituale, mit denen wir Zugänge zueinander öffnen, die immer gleichen Fragen nach Namen, Befinden und Vorhaben, mit denen wir uns bestimmen, um letztlich vage zu bleiben.
An den Mauern des Paradieses, das Hörspiel nach dem Roman eines vermeintlichen Romanciers Martin Schneidewind, gibt es jetzt als Hörbuch beim Hörverlag auf 2 CDs für 20 €.